Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Makaken als Kammerjäger. Das ist heute eines unserer Themen. Die Affen sind nämlich sehr geschickt bei der Jagd auf Ratten. Wie sich diese Fähigkeit nutzen lässt, erklären wir gleich. Außerdem stellen wir einen Flugfisch-Roboter vor. Einen Roboter also, der fliegen und schwimmen kann. Und es geht auch um eine unerwartete Nebenwirkung beim Impfen. Eine positive Nebenwirkung allerdings. Forschung aktuell, heute mit Michael Bödecker. Schönen guten Tag. Erstmal geht's bei uns aber um eine Art Entwicklungshilfe im All. Oder genauer, Hilfe auf dem Weg ins All. Das ist eines der Themen in Washington, wo gerade der Internationale Astronautische Kongress stattfindet, die größte Raumfahrttagung des Jahres. Bisher sind Raumfahrtprojekte ja vor allem das Privileg hochentwickelter Länder, aber hin und wieder kommen auch Länder hinzu, die kaum jemand mit Weltraumtechnik in Verbindung bringt. Zum Beispiel Guatemala. Dirk Lorenzen berichtet.
Im Frühjahr 2020 soll Guatemala zur Raumfahrtnation aufsteigen. Quetzal Uno heißt der erste Satellit des mittelamerikanischen Landes, benannt nach dem Nationalvogel.
Das ist ein CubeSat, ein kleiner Würfel mit 10 cm Kantenlänge. Er hat eine Kamera mit 4 Filtern. Damit wollen wir die Verschmutzung der Gewässer in unserem Land untersuchen. Außerdem erfassen wir, wie es anderen natürlichen Ressourcen geht, etwa dem Wald.
Luis Sia ist Ingenieur und Co-Direktor der Universidad del Valle in Guatemala. Fast 4 Jahre lang haben er und sein Team den Minisatelliten entworfen und gebaut. Quetzal Uno entsteht im Rahmen des Programms Kibo Cube. Das ist eine gemeinsame Unternehmung des Büros der Vereinten Nationen für Weltraumangelegenheiten in Wien und der japanischen Weltraumagentur JAXA, erklärt Astronaut Koichi Wakata, Vizechef der JAXA.
Mit Kibo Cube können Schwellenländer kleine Satelliten aus dem japanischen Kibo-Modul der Internationalen Raumstation starten. Wir übernehmen den Transport der Satelliten zur ISS und setzen sie mit Hilfe einer speziellen Vorrichtung im All aus. Um den Betrieb der Satelliten müssen sich die Erbauer dann selbst kümmern.
Seit 2015 rufen die Vereinten Nationen Jahr für Jahr Universitäten und Unternehmen in Schwellenländern dazu auf, sich mit einem Satellitenprojekt bei Kibo Cube zu bewerben. Die kleinen Satelliten sollen dabei helfen, dass sich die Menschen in diesen Ländern technische Fähigkeiten aneignen. Auf diese Weise ist Kenia im vergangenen Jahr zu seinem ersten Satelliten gekommen. In einigen Monaten wird Quetzal Uno aus Guatemala mit einem Materialtransporter zur Internationalen Raumstation gebracht und dann einige Zeit später von dort ausgesetzt. Üblicherweise kostet der Start selbst eines so winzigen Satelliten rund $100.000. Geld, das die guatemaltekische Universität nicht hat, erklärt Luis Sia.
Dank des gewonnenen Starts mit Kibo Cube konnten wir unsere geringen Mittel dafür nutzen, um Komponenten für den Minisatelliten zu bauen. Dabei hat meine Arbeitsgruppe viel darüber gelernt, wie man ein Raumfahrtprojekt plant und durchführt. Für die Menschen im Land und der ganzen Region bedeutet Quetzal Uno sehr viel. Plötzlich gibt es gute Nachrichten aus Guatemala. Und das Coolste, die meiste Arbeit wurde von Studierenden, Freiwilligen und Leuten am Institut geleistet.
Einmal in der Umlaufbahn soll Quetzal Uno Bilder der Erdoberfläche zur Bodenstation in Mittelamerika funken. Binnen weniger Jahre wird der kleine Satellit in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen. Luis Sia rechnet aber nur mit einer Lebensdauer des fliegenden Würfels von maximal 3 Monaten. Denn aus Kostengründen sind die Komponenten nicht speziell für die höhere Strahlenbelastung im All ausgelegt. Und so dürfte die Elektronik recht bald ausfallen.
Es wäre gut, wenn es ein kleines Nachfolgeprojekt gäbe. Im Dezember werden wir den Satelliten an Japan übergeben. Dann stehen wir da mit all den Leuten, die nun Raumfahrttechnik beherrschen. Wir bräuchten etwas weitere Unterstützung, damit das hier nicht nur ein Strohfeuer ist. Sonst geht das ganze Wissen verloren. Das wäre schade.
Mit einem zweiten Projekt könnten die ausgewählten Staaten ihre Stellung in der Raumfahrt festigen. Und das wäre genau im Sinne der Vereinten Nationen, die die kleinen Satelliten als eine Art himmlische Entwicklungshilfe nutzen. Denn Raumfahrt sei für alle Staaten da, nicht nur für ein paar Reiche.
Internationale Hilfe soll mehr Ländern Raumfahrtmissionen ermöglichen. Ein Bericht von Dirk Lorenzen aus Washington. Palmöl, das steckt in vielen Nahrungsmitteln, steckt in Waschmitteln und auch in Biokraftstoffen. Der Bedarf an Palmöl ist also hoch. Für die Umwelt ist das schlecht, denn oft wird für Palmölplantagen Regenwald abgeholzt, in Malaysia zum Beispiel. Und was noch dazu kommt, ein großer Teil der Palmölernte geht regelmäßig verloren, weil er von Ratten gefressen wird. Es gäbe aber eine Möglichkeit, die Ratten loszuwerden. Das besagt eine neue Studie im Fachblatt Current Biology. Denn eine bestimmte Makakenart, der südliche Schweinsaffe, könnte beim Kampf gegen die Ratten helfen. Eine der Autorinnen ist Verhaltensbiologin Anja Widdig von der Universität Leipzig. Ich habe sie gefragt, was diese Affen bewirken könnten.
Was wir jetzt in der Studie gefunden haben ist und was uns sehr überrascht hat, dass die Affen die Ratten fressen, weil normalerweise ist diese Makakenart eher als fruchtliebend charakterisiert und wir konnten anhand unserer Hochrechnung feststellen, dass eine Gruppe pro Jahr sogar 3000 Ratten konsumiert.
Also eine ganze Menge Tiere. Wie schaffen die Affen das? Ratten sind ja ziemlich schnell. Wie schaffen die das, die Ratten zu fangen? Haben Sie die mal beobachtet dabei?
Genau. Teil der Arbeit beruht ja auf Verhaltensbeobachtungen. Das Besondere daran ist, dass sie aktiv nach den Ratten suchen und dabei sehr zielgerichtet vorgehen. Das heißt also, sie gehen auf diese Palmen hinauf, also klettern hinauf und entfernen den Blattgrund von bereits abgefallenen Palmenblättern. An den Stämmen der Palmen bleiben diese ja zurück. Und da verstecken sich die Ratten tagsüber und so gelangen sie also an diese Ratten heran und können die also direkt festhalten, bevor die Ratten da fliehen. Ja, manchmal bei diesen Fangaktionen fallen die Ratten aber auch von den Palmen hinunter. Da warten dann aber schon andere Tiere, die zu bequem sind, hochzuklettern. Meist sind es die ranghohen Tiere, also die das Sagen in den Gruppen haben. Die sitzen dann meist unten neben den Palmen und warten darauf, dass die Ratten vom Himmel fallen, sozusagen.
Also auch Teamwork ein Stück weit.
Ja.
Jetzt ist es ja so, dass die Landwirte die Affen bisher auch eher als Schädlinge sehen, denn die fressen ja auch die Früchte der Ölpalmen. Mhm. Ist das nicht genauso schlecht für den Anbau, wenn die Affen die Früchte fressen, als wenn die Ratten die Früchte fressen?
Naja, die Literatur sagt, dass der Schaden durch die Ratten bis zu 10% der Ernte ergeben kann. Für die Makaken konnte man ermitteln, dass es eigentlich nur 0,65% des gesamten Ertrages ausmacht in den Gebieten, wo Affen also vorkommen. Die sind ja nicht überall zu Hause, da wo es Palmölplantagen gibt.
Das heißt, unterm Strich bleiben so mehr Früchte übrig, wenn die Affen vorhanden sind.
Genau. Also man könnte durch die erfolgreichen Jagdstrategien sogar eine Ertragserhöhung von 7% erreichen.
Was wäre denn die Schlussfolgerung aus all dem? Was wäre die Lösung? Wie könnten Landwirte und Makaken am besten zusammenleben und voneinander profitieren?
Na, unser Wunsch ist, dass die Besitzer von Plantagen hier auch eine Möglichkeit einer Win-Win-Situation erkennen, nämlich für die Biodiversität, aber auch für die Palmölindustrie. Das heißt, auf der einen Seite Makaken hier zum Beispiel durch Wildtierkorridore das Überleben dieser Population zu sichern, weil durch die Fragmentierung ihres Lebensraumes ist dies auch extrem gefährdet. Auf der anderen Seite durch die Möglichkeit der natürlichen Schädlingsbekämpfung hier nachhaltiger Palmöl zu produzieren, denken wir, dass das ein ganz wichtiger Ansatz ist für die Biodiversitätserhaltung unseres Planeten.
Wenn Sie Wildtierkorridore sagen, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann ein Weg von einer Plantage zur anderen, den die Makaken gehen könnten?
Zum Beispiel, genau. Und damit würde der genetische Austausch zwischen fragmentierten Populationen ermöglicht sein, was ganz extrem wichtig ist für das Überleben einer Art, ja, die in einem fragmentierten Raum vorkommt.
Ja, Sie sagen es auch, diese besondere Affenart, dieser südliche Schweinsaffe, der gilt ja auch als gefährdet. Könnte das auch helfen, am Ende die Art zu stabilisieren?
Auf jeden Fall. Und die Daten, die wir momentan vorliegen haben, sind schon 10 Jahre alt. Und in den letzten 10 Jahren ist das Gebiet von Malaysia mit so viel weiteren Hektar Palmölplantagen überrannt worden, dass wir gar keine aktuellen Zahlen haben, wie viel von den Wildtierarten oder Populationen einschließlich unserer Makakenart überhaupt noch vorkommen. Ja, und damit mit so einem Wildtierkorridoren könnten wir also die Wanderbewegung, die zu dem natürlichen Genaustausch zählt, natürlich optimieren.
Sagt Verhaltensbiologin Anja Widdig von der Universität Leipzig. Sie hat untersucht, wie Makaken auf Rattenjagd gehen. Es gibt Tiere, die sind besonders gut im Fliegen. Andere Tiere sind perfekt darin, sich im Wasser fortzubewegen. Und einige wenige können sogar beides. Fliegende Fische können aus dem Wasser springen und dann knapp über der Wasseroberfläche durch die Luft segeln. Ein Forscherteam vom Imperial College London hat jetzt nach diesem Vorbild einen Roboter entwickelt. Der kann aus dem Wasser heraushüpfen und kommt mit extrem wenig Treibstoff aus. Das könnte in Zukunft bei Überschwemmungen oder Ölkatastrophen hilfreich sein. Ada von der Deken hat ihn sich für uns angesehen.
Das Fluglabor des Imperial College London ist eigentlich ein Drohnengebiet. Ein Wasserbecken, blaue Turnmatten, mehrere Meter Akkublöcke. Im Eingang reiht sich eine Drohne an die nächste.
Der Roboter steht auch noch da.
Mitten im Raum die neueste, eher unauffällige Entwicklung. Auf den ersten Blick sieht der Flugfischroboter aus, als hätte jemand in seiner Mittagspause eine Silvesterrakete mit einem Styroporgleiter aus dem Spielzeugladen zusammengeklebt. Aber diese mit 160 Gramm federleichte Erfindung leistet Erstaunliches. Sie taugt sowohl für Wasser als auch für die Luft, kann schwimmen und fliegen. Sophie Armanini hat den Flugfischroboter am Imperial College mitentwickelt.
Um so eine Bewegung zu ermöglichen, haben wir uns andere Antriebsarten und andere Designs überlegt und haben dann auch geschaut, wie das in der Natur passiert. Also wir wissen, dass verschiedene Vögel ins Wasser eintauchen können und wieder rausfliegen können und auch, dass verschiedene Fische aus dem Wasser raushüpfen können und das mehrmals machen können. Tintenfische machen das auch zum Beispiel, was sehr interessant ist. Und so haben wir uns ein paar Ideen rausgeholt und einige Sachen ausprobiert.
Eine Videoaufnahme vom Test im Labor zeigt, wie der Roboter zunächst wie ein Fisch an der Oberfläche des Bassins treibt. Mit einem Wasserstrahl schießt er heraus. Keine Sekunde später endet der Flug in einem Sicherungsnetz vor dem Fenster. Immerhin, auf einem See legte der Flugfisch inzwischen 26 Meter zurück. Vielversprechend ist, dass der Flieger nur sehr wenig Treibstoff für jeden Sprung benötigt. Für den Antrieb sorgt eine chemische Reaktion. Der Roboter trägt ein paar Gramm Calciumcarbid mit sich. Eine Pumpe saugt wenige Wassertropfen an und spritzt sie in die Reaktionskammer. In der folgenden chemischen Reaktion entsteht das Gas Acetylen. Mit einer kleinen Explosion wird das Wasser herausgeschossen, der Flugfisch hebt ab. Die Versuche haben gezeigt, dass der Antrieb sogar bei starkem Wellengang funktioniert. Der Flugfischroboter kann mehrmals hintereinander aus dem Wasser hüpfen. Bis zu 10 Mal.
Als Anwendung kann man sich vorstellen, dass man Messungen im Wasser durchführt oder dass man Proben entnimmt aus dem Wasser und zum Beispiel Verschmutzung beobachtet oder dass man nach Katastrophen das Wasser kontrolliert, zum Beispiel nach Überschwemmungen, nach Atomunfällen oder Ölkatastrophen.
Bisher werden Wasserproben meist vom Boot ausgenommen. Perspektivisch könnte das der hüpfende Roboter übernehmen.
Wir überlegen, einen Propeller anzubringen, um auch weitere Entfernungen fliegen zu können. Und ein anderes Problem oder eine andere Limitierung, die wir noch haben, ist, dass wenn der Roboter ins Wasser fällt, muss er sich mit Wasser auffüllen. Und dieser Prozess dauert jetzt noch ziemlich lange. Also er braucht ungefähr 20 Minuten, bis er wieder hüpfbereit ist. Und das möchten wir auch noch verbessern mit etwas anderen Mechanismen, anderen Ventilen.
Irgendwann soll der Roboter sich ganz autonom auf den Weg machen können. Entsprechend programmiert könnte er in sein Einsatzgebiet fliegen, mit mehreren Sprüngen Proben nehmen und wieder zurückfliegen. Bis dahin ist es noch ein langer Weg mit vielen Laborversuchen. Aber der Anfang ist gemacht.
Ein fliegender und schwimmender Roboter. Ada von der Deken hat ihn uns vorgestellt. Immer mehr Kinder erkranken am Typ 1 Diabetes. Das bedeutet, ihr eigenes Immunsystem attackiert ihre insulinbildenden Zellen. Die Ursachen sind unklar, aber vielleicht spielen ganz gewöhnliche Durchfallerreger eine Rolle. Dafür sprechen zwei große Studien, die dieses Jahr veröffentlicht wurden. Sie zeigen, Kinder, die gegen Rotaviren geimpft werden, entwickeln etwas seltener einen Typ 1 Diabetes. Volkert Wildermuth berichtet.
Der Typ 1 Diabetes ist auf dem Vormarsch.
Die Neuerkrankungsrate hat sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt. Und es gibt keine andere chronische Erkrankung im Kindes- und Jugendalter, die mit dieser Dynamik voranschreitet.
Andreas Neu dokumentiert diese Entwicklung am Universitätsklinikum Tübingen. Inzwischen erkranken in Deutschland jedes Jahr rund 3000 Kinder neu an einem Typ-1-Diabetes, müssen für den Rest ihres Lebens Insulin spritzen. Auch weltweit steigen die Zahlen. In Australien allerdings scheinen sie sich in jüngster Zeit zu stabilisieren. Leonard Harrison von der Universität Melbourne vermutet, dass hier eine Impfung eine positive Nebenwirkung zeigt.
Als 2007 in Australien die Impfung gegen Rotaviren eingeführt wurde, sank die Häufigkeit des Typ-1-Diabetes, vor allem bei jungen Kindern.
Das konnte Leonard Harrison im Frühjahr mit einer Studie an australischen Kindern nachweisen. Dass eine Impfung gegen Rotaviren auch einen Einfluss auf den Typ-1-Diabetes hat, ist unerwartet. Aber es gibt eine Erklärung, so Andreas Neu.
Gewisse Viren haben an ihrer Oberfläche eine Struktur, ähnlich wie die Struktur der insulinproduzierenden Zellen. Wenn nun also das Immunsystem diese Viren abwehrt, so kann es gleichsam als Nebeneffekt zu einer Schädigung der Inselzellen des Pankreas kommen und somit einen Typ-1-Diabetes auslösen. Wir bezeichnen das im Fachjargon als molekulares Mimikry.
Dieses molekulare Mimikry konnte Leonard Harrison bei den Rotaviren in Laborexperimenten tatsächlich nachweisen. Er betont, dass die Viren deshalb aber nicht die alleinige Ursache des Typ-1-Diabetes sind.
Viele Kinder erkranken an Rotaviren, aber nur wenige entwickeln Diabetes. Die Gene spielen eine wichtige Rolle und vielleicht auch das Mikrobiom.
Typ-1-Diabetes ist eine Krankheit, bei der viele Einflussfaktoren zusammenkommen. Deshalb kann sie eine Impfung gegen die Durchfallviren alleine auch nicht wirksam verhindern. Aber sie senkt eben das Risiko. Von 100.000 ungeimpften australischen Kindern entwickelten 24 einen Typ-1-Diabetes in den ersten 4 Lebensjahren. Bei geimpften Kindern waren es nur etwa rund 21. Der Unterschied klingt nicht sehr groß, aber es ist der erste Hinweis darauf, dass sich ein Teil der Fälle von Typ-1-Diabetes verhindern lässt. Im Sommer zeigte eine Studie aus den USA, dass der Einfluss der Rotavirenimpfung sogar noch größer sein kann.
Sie konnten einen Rückgang um 33% durch die Rotavirenimpfung belegen. Das ist ein großer Nutzen für die Familien. Eine große Zahl an Kindern ist nicht am Typ-1-Diabetes erkrankt.
Allerdings nur, wenn sie das komplette Impfschema gegen Rotaviren durchlaufen hatten. Solche Beobachtungsstudien liefern wertvolle Hinweise. Ein Beleg für einen direkten Kausalzusammenhang zwischen Impfung und Rückgang der Diabeteszahlen liefern sie nicht, zumal die Rotavirenimpfung in Finnland überhaupt keinen Effekt zeigte, betont Andreas Neu.
Denkbar wäre, dass in diesen Bevölkerungsgruppen andere Viren eine Rolle spielen, aber das wissen wir bislang nicht. Trotzdem geben diese Studien natürlich wichtige Einblicke in die Entstehung eines Typ-1-Diabetes und bieten damit natürlich auch eine gewisse Hoffnung auf eine mögliche Prävention.
Eine Impfung gegen Rotaviren könnte eine positive Nebenwirkung haben, ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages heute mit Lucian Haas.
Blutdrucksenker wirken nachts deutlich besser. Viele Menschen mit Bluthochdruck nehmen ihre blutdrucksenkenden Medikamente in der Regel am Morgen ein. Aus einer Studie im European Heart Journal lässt sich aber eine andere Empfehlung ableiten. Demnach sollte man die Blutdrucksenker besser vor dem Schlafengehen schlucken. Laut den Ergebnissen lässt sich so das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls um 50% reduzieren, verglichen mit einer morgendlichen Wirkstoffeinnahme. Die Forscher aus Spanien erklären diesen Effekt mit der inneren Uhr des Körpers. Je nach Tageszeit laufen bestimmte Stoffwechselprozesse unterschiedlich ab. Die medikamentöse Absenkung des Blutdrucks soll demnach in den Nachtstunden effektiver sein.
Quantencomputer sind traditionellen Rechnern tatsächlich überlegen.
Dass Quantencomputer mit ihren verschalteten Quantenbits viel schneller rechnen können sollten als herkömmliche Computer, ist in der Theorie schon länger klar. Fraglich nur, ob sich das auch in der Praxis beweisen lässt. Forscher der Google-Tochter Quantum AI berichten jetzt offiziell im Fachjournal Nature, dass ihnen das gelungen ist. Vor rund 4 Wochen war dieser Meilenstein schon gerüchteweise bekannt geworden. Die Forscher ließen einen Quantenrechner mit 53 sogenannten Qubits die statistische Verteilung von 1 Million zufälligen Quantenkombinationen errechnen. Der Quantenprozessor erledigte diese Aufgabe in rund 200 Sekunden. Ein heutiger Supercomputer würde nach Angaben der Forscher dafür rund 10.000 Jahre Rechenzeit benötigen. Experten sehen die Quantencomputer aber noch lange nicht reif für einen Einsatz im Alltag. Dafür gilt die Technik als noch zu aufwendig, instabil und fehleranfällig.
Frühgeborene entwickeln als Erwachsene häufiger Krankheiten.
Das zeigt eine groß angelegte Studie im Fachmagazin JAMA. Forscher haben dafür auf Gesundheitsdaten von mehr als 2,5 Millionen Menschen in Schweden zurückgegriffen, die dort zwischen 1973 und 1997 geboren wurden. Die Analysen zeigen, vor allem extrem unreife Frühgeborene, die zwischen der 22. und 27. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen, leben als Erwachsene signifikant häufiger mit Begleiterkrankungen. Auch ihr aus Bildung und Einkommen abgeleiteter sozioökonomischer Status bleibt im Durchschnitt niedriger als bei Normalgeborenen.
Ein Virus vermehrt sich ohne eigene Hülle.
Japanische Forscher haben bei Schweinen eine neue Art von Viren entdeckt, die es gemäß klassischer Lehrbuchmeinung gar nicht geben dürfte. Dem sogenannten Enterovirus G Typ 2 fehlen die Erbinformationen, die zum Bau einer eigenen Schutzhülle aus Strukturproteinen nötig sind, in der das Viruserbgut verbreitet werden kann. Wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Infection, Genetics and Evolution berichten, ist das Virus offenbar auf die Unterstützung anderer, nah verwandter Enteroviren angewiesen. Es nutzt dann einfach die Hüllproteine der anderen. Damit das funktioniert, muss allerdings eine Zelle jeweils von beiden Virustypen gleichzeitig infiziert sein.
Krabben finden ihren Weg durch ein Labyrinth.
Strandkrabben sind offenbar intelligenter als gedacht. Britische Forscher beobachteten in einem Experiment, dass Krabben sich den optimalen Weg durch ein Labyrinth hin zu einer Futterstelle einprägen können. Das beweist, dass die Gliedertiere über ein räumliches Gedächtnis und komplexe Lernfähigkeiten verfügen. Die zugehörige Studie ist im Fachjournal Biology Letters erschienen. Krebstiere besitzen eigentlich ein recht simpel strukturiertes Gehirn mit sogar weniger Nervenzellen als viele Insekten.
In zoologischen Sammlungen sind Weibchen unterrepräsentiert.
Das zeigt eine Analyse von fast 2,5 Millionen Exponaten aus großen Naturkundemuseen in London, Paris, New York, Washington und Chicago. Normalerweise würde man eine statistische Verteilung von je 50% männlichen und weiblichen konservierten Tieren erwarten. Doch laut einer Studie britischer Forscher gibt es in den Sammlungen ein Ungleichgewicht von rund 60 zu 40. Dies zeige, dass es auch in der Wissenschaft eine gewisse Bevorzugung des männlichen Geschlechts gebe, berichten die Studienautoren in den Proceedings of the Royal Society B. Die Studie ergab auch, dass sich das überproportionale Sammeln männlicher Tiere im Verlauf der Zeit nicht geändert hat. Das Phänomen ist bei Exponaten aus neuerer Zeit genauso zu finden wie bei Sammlungen aus dem 19. Jahrhundert.
Sternzeit, 23. Oktober. Ein Königreich für ESA und ESO. In Astronomie und Raumfahrt sind Großbritannien und Nordirland eng mit Europas Aktivitäten verbunden. Seit über 40 Jahren gehören sie der Europäischen Weltraumorganisation ESA an. 2009 wurde der britische Militärpilot Timothy Peake als ESA-Astronaut ausgewählt. Ab Dezember 2015 verbrachte er ein halbes Jahr auf der ISS und ist dort von Queen Elizabeth mit einem Orden ausgezeichnet worden. Ihre königliche Hoheit war allerdings nicht in den Modulen zugegen. Das Vereinigte Königreich trägt knapp 9% des ESA-Budgets von gut 4 Milliarden Euro. 2012 bewahrte man ein Treffen des Ministerrats mit einer spontanen Investition vor dem Scheitern. David Parker, einst Chef der britischen Raumfahrtbehörde, ist jetzt ESA-Direktor für Weltraumerkundung. Seit 10 Jahren gibt es in Harwell EXET, das ESA-Zentrum für Weltraumanwendungen und Telekommunikation. Erst vor 16 Jahren trat das Vereinigte Königreich der Europäischen Südsternwarte ESO bei. Seitdem haben die Briten Zugang zu den Teleskopen in Chile. Bei Manchester befindet sich das Hauptquartier des nächsten großen Radioteleskops SKA, an dessen Entwicklung sich fast 20 Länder beteiligen. Die Mitgliedschaft bei ESA und ESO sowie die anderen internationalen Aktivitäten sind unabhängig davon, ob das Vereinigte Königreich der EU angehört oder nicht. Allerdings fürchten viele Mitarbeiter, dass es im Falle eines EU-Austritts Probleme geben könnte, was den Aufenthaltsstatus der Familienangehörigen angeht.
Hier geht's gleich weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Da geht es dann unter anderem um die neuen Kundenkonzepte der Bahn. Angekündigt hat die Deutsche Bahn mehr Komfort, zum Beispiel bequemere Sitze in den ICEs. Und das war Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödecker. Schönen Tag noch.